Ja, zu Beginn dieses Jahres beschäftigen wir uns ja
etwas ausführlicher mit Israel, auch mit dem Alten Testament. Und das hat auch zuallererst etwas mit unserem Jahresthema zu tun. Und das Jahresthema lautet ja, Gott spricht. So sind wir in dieses Jahr eingestiegen und dann eben so allmählich aufbauend, also Gott spricht. Und dann Yahweh will mit dem Volk eben in Beziehung treten. Und dann die Shema Israel, höre Israel. Und am letzten Sonntag dann Gott beruft sich ein Volk. Wir denken darüber nach und Lisa hat ja auch nochmal dazu eingeladen, auch in den Bibelstunden. Wir denken darüber nach, was denn unsere jüdischen Wurzeln des Glaubens so sind. Und das ist wichtig, um den eigenen Glauben auch zu verstehen. Am letzten Donnerstag sind wir so ein bisschen in das Denken, in die Kultur Israels eingestiegen, weil wir, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir sie ja mit, ich sag mal, modernen Augen und wir hören mit modernen Ohren. Aber das Buch ist ja schon ein paar Tage älter, ist in einer ganz anderen Kultur entstanden. Der Glaube, der dort bezeugt wird, kommt aus einer ganz anderen Kultur, gehört eigentlich erstmal nicht zu uns. Und von daher ist das, wenn man sich mit der Geschichte Israels beschäftigt, auch ein Gewinn für den eigenen Glauben, denn man versteht mehr, was das eigentlich ist. Irgendwann bin ich heute Nacht wach geworden, so um 4:30 und irgendwie war ich dann auch wach und habe mich dann noch mal ein bisschen hingesetzt und auch noch mal mit der Sprache Israels beschäftigt. Es ist so großartig, was einem da auch in der Bibel begegnet an Weisheit und an Klugheit und an Tiefe. Also die Ines hat mich so ein bisschen ermahnt nach der letzten Bibelstunde und alle, die kommen, müssen das dann vielleicht auch noch tun. Das macht nicht so viel. Also man sagt ja manchmal, weniger ist mehr, aber wenn man einmal in diese Welt eintaucht, es ist so unglaublich gut und klug und es hat so viele Antworten auch auf Fragen, die wir heute haben, Antworten für Herausforderungen, vor denen wir stehen. Also von daher ist das einfach auch eine große Freude. Heute und nächste Woche beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Geschichte Israels. Und das ist eingeteilt in zwei Abschnitte, einmal bis zur babylonischen Gefangenschaft und dann einmal nach der babylonischen Gefangenschaft. Wir haben ja gerade in der Lesung gehört aus dem Buch Könige, das beschreibt das Jahr 587, als Jerusalem gefallen ist. Und das war wirklich ein Wendepunkt auch nochmal. Nächsten Sonntag dann nochmal auch etwas eben zu diesem Wechsel und dann auch in der Bibelstunde. Heute beschäftigen wir uns eben mit dem, was bis dahin so passiert ist. Und keine Angst, wir gehen jetzt nicht die ganzen Könige und Propheten durch. Das wäre ein bisschen sehr anstrengend. Aber die Frage ist ja, was macht eigentlich eine Nation zur Nation? Was ist eigentlich das, was ein Land eine Nation ausmacht? Das sind unterschiedliche Dinge. Es gibt zwei, ich sag mal, jetzt könnte man sagen Säulen oder so Flüsse, die eine Nation dann auch bewässern und befeuern. Und es gibt Nationen, da ist das eine mehr ausgeprägt, es gibt Nationen, da ist das andere mehr ausgeprägt. Heute ist das sowieso alles mehr im Fluss, weil auch wir haben ja mittlerweile in Deutschland gelernt, dass wir Einwanderungsland sind. Da hat man sich auch politisch lange gegen gesträubt irgendwie, aber mittlerweile ist das ja auch eine Erkenntnis, die wir bekommen haben. Und wir Deutschen haben eben eine Geschichte, die auch nicht sehr, sehr rühmlich ist an vielen Stellen, wo eben Nationalität und der nationale Gedanke eben auch etwas mit dem Blut zu tun hat. Nicht nur, also nur das ganze Nationalistische oder auch dann der Gedanke, dass wir eben kein Einwanderungsland sind oder, hat eben etwas mit dieser Linie zu tun. Du wirst Deutscher, so ist das auch im Staatsangehörigkeitsgesetz unter anderem beschrieben, du wirst Deutscher, indem du deutsches Blut hast. Mittlerweile, wie gesagt, ist ja auch, und es ist ja auch gut, dass wir das geweitet haben, auch so, dass man eingebürgert werden kann und dass es nicht mehr allein auf das Blut ankommt. Aber das ist schon eine Linie, eben, die in Deutschland wichtig ist, auch in anderen Nationen zum Teil wichtig ist, die eben für eine Nation auch identitätsstiftend sein kann. Der andere Strang ist dann eben so der Boden. Das ist, wenn man zum Beispiel nach Amerika guckt. Das ist dort in der Unabhängigkeitserklärung im 14. Zusatzartikel so beschrieben. Amerikaner bist du, wenn du auf amerikanischem Boden geboren wirst. Und da geht es nicht so um deine Eltern, was die für eine Nationalität haben, sondern da geht es auch um den Boden. Wenn du dort geboren wirst, dann bist du amerikanischer Staatsbürger. Auch das ist natürlich, hat sich dann weiterentwickelt. Aber in der Unabhängigkeitserklärung wurde das nochmal auch so beschrieben. Also Nationen können sich ganz unterschiedlich dann auch eben begründen. Und zu den Nationen gehören ja dann auch so Gründungsmythen, die dann eine Nation auch ausmachen. Also damals im Teutoburger Wald, Hermann der Cherusker, der gegen die Römer sich gekloppt hat. Also da bei Detmold kann man auch dieses monumentale die Darstellung dann sehen, wie er mit dem Schwert in der Hand dann kämpft. Das ist so ein Gründungsmythos der Deutschen. Dann Ende des ersten Jahrtausends Kaiser Otto der Erste. Später wurde dann ja das Heilige Römische Reich deutscher Nation, daraus Kaiser Wilhelm I. dann noch ein paar Tage später. Das sind so Gründungsfiguren und zusammenhängt damit auch so Gründungsmythen. In Amerika, wenn man sich da eben so Gründungsmythen anguckt, dann hat das etwas eben auch mit dem Land zu tun. Also ich weiß nicht, wer von euch letzten Sonntag, ich glaube ja, eine Super Bowl, war glaube ich letzten Sonntag oder vorletzten. Keiner geguckt, oder? Ja, ich habe mir morgens auch nur die Zusammenfassung angeguckt. Letzten oder vorletzten Sonntag war ja Super Bowl. Also Football, das uramerikanische Spiel. Und beim Football geht es eben um Landgewinnen. Also man muss immer Yards machen. Und das widerspiegelt oder spiegelt dann auch wieder, was auch für dieses Land eben wirklich substanziell ist, eben dieses Let's Go West, also immer wieder neues Land gewinnen. Das ist auch so eins der Gründungsmythen der Vereinigten Staaten. Und wenn man jetzt so die Kulturen und Länder durchgeht, dann wird man merken, sie begründen sich ganz unterschiedlich. Aber die Gründung einer Nation hat immer etwas mit einem Willen zu tun, und zwar mit dem Willen von Menschen, die beschließen, wir wollen miteinander ein Volk, wir wollen miteinander eine Nation sein. Das ist das, was Nationen, das ist das, was Völker, das ist das, was Länder dann ausmacht. Also die entstehen nicht dadurch, aber weil die Menschen sind ja vorher schon da. Aber man verabredet sich und sagt, das ist das, was wir machen wollen, das ist das, was uns ausmacht, das ist das, was uns verbindet und das ist das, was uns dann als Nation auch bestimmt. Dass man miteinander spricht und sagt, wir wollen so und so als Nation sein. Und jetzt kommt Israel. Und da ist es ganz anders. Denn Israel entsteht nicht dadurch, dass Menschen zusammenkommen und sich unterhalten, was sie miteinander wollen, sondern Israel entsteht dadurch, dass Gott spricht. Und das ist schon eine Besonderheit dann in diesem Land und für dieses Land, für diese Nation. In Amerika wurde ja hinterher auch zu God's Own Country, hat nochmal ein bisschen andere Gründe auch, aber Israel fußt noch viel mehr darauf, dass Gott gesprochen hat. Und dieses Volk, dieses Land will. Ich will jetzt nicht über die Grenzen auch Israels da reden. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Und da passiert ja auch vieles, wo wir so unsere Fragen haben. Aber die Begründung für Israel und der Gründungsmythos Israels besteht eben darin, dass Gott spricht und sich dieses Volk erwählt. Und dieses Volk hat dann seine Geschichte. Und wenn wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, dann geht es eben jetzt erstmal um die biblische Geschichte. Und diese Geschichte Israels ist eben keine historische. Natürlich ist es auch eine historische Geschichte, weil ja in der Weltgeschichte Israel auch immer dann stattgefunden hat. Aber es ist im eigentlichen Sinne keine historische Geschichte, so wie wir zum Beispiel bei der Geschichte der Deutschen oder der Amerikaner, der Engländer oder dann eine Geschichte beschreiben können, sondern die Geschichte Israel ist eine theologische. Das ist das, was sich dahinter verbirgt. Die Geschichte Israels hat etwas mit einer Theologie, mit einem Glauben zu tun. mit einer Wahrnehmung, mit einer Entdeckung, dass Gott spricht hinein in das Leben von Menschen. Und diese Geschichte ist eben auch schon ein paar Tage alt. Und was uns heute so ein bisschen beschäftigt, ist dann so die Spannung zwischen Genesis 12 und 2. Könige 25, was wir dort gelesen haben. In Genesis 12 beginnt ja die Geschichte Israels und das ist eben die Berufung des Abraham. Und das war heute Nacht auch mal das, was ich, womit ich mich beschäftigt habe, so mit Abraham und Sarai und Sarah und was da geschehen ist. Es ist schon so unglaublich gut. Aber diese Geschichte ja, hat eben so ungefähr vor 2000 Jahren begonnen. Also ich nenne jetzt mal immer nur so grobe Zahlen. Wenn ihr es genau haben wollt, Abraham, soweit wir es wissen, wurde im Jahr 1948 geboren. Ja, wann denn sonst? Aber was war 1948 nach Christus? Wie bitte? Irre, ne? Also 1948 wurde Israel gegründet, der moderne Staat. Hey, schon, können wir jetzt leider auch nicht drauf eingehen, irgendwann später werden wir uns damit nochmal beschäftigen. Also Abraham, ungefähr 2000 vor Christus natürlich. Die Geschichte dieser Welt beginnt dann ungefähr 4000 vor Christus. Da ist dann Adam und Eva und so. Dann kommt eben Abraham, so 2000 vor Christus. Ungefähr 1500 vor Christus war dann so der Auszug Israels aus Ägypten. Im Jahr 1000, also vor Christus, hat David dann Jerusalem erobert und zur Hauptstadt gemacht, also zur politischen und religiösen Mitte des Landes. Und die Rabbinen und gelehrten Schriften in Israel sagen, also die Welt hat so ungefähr 6000 Jahre an Leben vor sich. Dann kommen nochmal 1000 Jahre und das hat etwas mit den 6 Tagen und mit dem 7. Tag zu tun. Und sie teilen die Geschichte Israels dann eben ein, die ersten 2000 Jahre, das war die Erschaffung, also bis Abraham. Die nächsten 2000 Jahre ist dann die Erwählung und die dann darauf folgenden 2000 Jahre, das ist so die Erlösung und dann kommen nochmal 1000 Jahre, müssen wir gucken, was das wird. Also wir befinden uns ja gerade im Jahre 1876, glaube ich, nach jüdischer Zeitrechnung. Wo habe ich denn die Zahl jetzt stehen? Ach, der Quatsch, 5786. Ich wollte gerade sagen, irgendwas kann doch daran nicht stimmen. Also, nach jüdischer Zeitrechnung befinden wir uns gerade im Jahre 5786. Also, wir haben noch ein paar Jahre, bis die 6000 dann um sind. Höchstwahrscheinlich werden wir es nicht mehr erleben. Aber das ist so die Zeitrechnung in Israel. Oder die Zeitrechnung Israels, weil man hat dort einen anderen Kalender. Im modernen Israel ist natürlich auch unser Kalender. Der jüdische Kalender ist ja ein Mondkalender. Wir richten uns ja nach der Sonne. Es gibt ein paar Unterschiede und so. Aber dazu am Donnerstag dann auch noch mal mehr. Also die Geschichte Israels ist eine Geschichte, die immer unter theologischen Gesichtspunkten, also unter Gesichtspunkten, die von Gott herkommen, gesehen wird. Diese Nation versteht sich als ein Volk, was von Gott her begründet ist und was eben so die Geschichte, eine Geschichte mit Gott hat. Und die beginnt eben, Gott spricht zu diesem Volk, das Volk hört und dann entsteht eben etwas, was wir gerade ja in ganz groben Zügen dann auch abgerissen haben. Es entsteht etwas in dieser Welt, was wirklich einmalig ist. Und das, was eben einmalig ist, ist, dass Gott eine Geschichte mit seinem Volk eben hat und eine Geschichte und einen Weg mit seinem Volk geht. Und die Vorstellung, die wir davon haben, ist, wenn wir mit Gott gehen, und das ist ja auch das, was wir uns immer wünschen, ist, dass ja eigentlich eine Geschichte ist, die immer und immer bergauf geht. Okay, zwischendurch gibt es vielleicht mal so ein paar Dellen, aber eigentlich soll es ja immer bergauf gehen. Und Israel erlebt in seiner Geschichte, dass das so nicht stattfindet. Und 587 eben, das war eben die große Katastrophe, liegt alles in Scherben. Also von Abraham angefangen hin eben zu dieser Katastrophe, eine Geschichte mit Höhen und Tiefen und dann liegt alles in Trümmern. Der Tempel ist zerstört und verbrannt, die heiligen Geräte sind alle eingeschmolzen, weggenommen, die Oberschicht und ein paar mehr noch wurden aus Israel dann weggebracht, aus Jerusalem. Alles in Schutt und Asche. Und das ist jetzt eben die Frage, Gott, was ist das denn, wenn du dir ein Volk erwählst, wenn du eben eine Nation gründest, dieses Israel? Was ist denn das, wenn auf einmal alles in Schutt und Asche liegt? Das ist jetzt historisch dann auch mal eine spannende Frage. Geistlich dann auch mehr als spannende Frage, eine existenzielle Frage, aber man könnte ihm sagen, naja, ist ja Geschichte, die lange her ist. Aber diese Geschichte Israels ist am Ende auch unsere Geschichte. Denn das ist ja das, was wir an einigen Stellen auch so erleben, dass auf einmal das Leben, was wir irgendwann, weil wir den Ruf Gottes gehört haben, was wir irgendwann mit Gott begonnen haben, auf einmal in Trümmern liegt. Und wir dann auf unser Leben gucken und blicken und nichts mehr verstehen. Und Gott fragen, sag mal, was ist denn das mit dir und mit deinen Verheißungen? Was ist denn das? Und an diesem Punkt war man dann eben an dieser Stelle, die wir gerade aus dem zweiten Königebuch gehört haben. Ein großes Fragen. Und in Israel hat man diese Fragen natürlich auch gestellt und auch zwischendurch. Und wenn man sich dann die Geschichte anguckt bis zu diesem Tag hin und fragt, warum ist das so gekommen, dann gibt es von den, ich sag mal, alttestamentlichen Rabbinen, Theologen, gibt es zwei Antworten darauf. Und die erste Antwort ist, wir liegen, unser Land liegt in Trümmern, weil wir geistlich-theologischen Ehebruch begehen, immer und immer wieder. Wir begehen geistlichen und theologischen Ehebruch. Was ist das? Einige Propheten beschreiben das ja dann auch explizit so, aber was ist denn das? Wenn man sich die Geschichte Gottes mit seinem Volk anguckt und dafür einen Begriff haben will, der das beschreibt, dann ist der beste Begriff, den man dafür nehmen kann, der Begriff Bund, Brit. Bund. Gott hat am Sinai einen Bund mit seinem Volk geschlossen. Und wenn eben im Hebräischen das so beschrieben wird, dann wird eben nicht so, wie wir das dann oft beschreiben, einen Bund schließen. Was macht man dann auf dem Standesamt? Da schließen wir mitunter einen Bund. Wodurch wird er besiegelt? Durch eine Unterschrift. Weil es ist ein Vertrag, den man schließt. Naja, okay, ein bisschen unromantisch und so, aber man unterschreibt. Wenn im Hebräischen davon gesprochen wird oder im Alten Testament davon gesprochen wird, dass ein Bund geschlossen wird, dann steht da eben nicht, es wird ein Vertrag geschlossen oder unterschrieben, sondern es steht, es wird ein Bund geschnitten. Es wird ein Bund geschnitten. Und dahinter verbirgt sich, und das kommt dann auch immer an unterschiedlichen Stellen wieder vor, darunter verbirgt sich dann, dass der Bund eben nicht das Zeichen ist dafür, dass etwas unversehrt ist, also ganz, sondern der Bund ist ein Zeichen dafür, dass etwas in zwei Teile geteilt ist. Daher kommt nicht nur, aber ein Hintergrund, es liegt darin für die Sprichwort, Scherben bringen Glück. Denn im Orient und auch bei den Römern hat es das ja gegeben, dass ein Vertrag eben nicht nur geschlossen wurde, indem man was unterschrieben hat, sondern eine Scherbe zerbrochen wurde. Und das kennt man oder weiß man ja dann, das passt nur einmal zusammen. Deswegen ist ja unser Lasko auch so hoch erfreut, weil das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Das passt nur einmal, diese beiden Scherben, die passen nur einmal zusammen. Du kannst nicht eine andere Scherbe nehmen und die da dran packen, irgendwie, das funktioniert nicht. Und dort, wo diese beiden Scherben zusammenkommen, da wird dann auch deutlich, dass da etwas zusammenkommt, was zusammengehört, was aber in dieser Welt eben an vielen Stellen nicht zusammen ist. Und deswegen spricht man in der Bibel, im Alten Testament davon, dass der Bund geschnitten wird. Und so ein Bund hat Jahwe mit seinem Volk geschlossen. Und zwei Seiten. Und Jahwe hat zu seinem Volk gesagt, ich gebe euch hier diese 10 Gebote und ich will euch segnen. Ich will euch nicht loslassen. Ich will mit euch gehen, wohin ihr auch geht. Ich bin bei euch. Und das ist meine Seite dieses Bundes und das, was ihr tun sollt. Und es beginnt damit, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh ist Gott, Yahweh ist einer. Das ist die andere Seite des Bundes, was Israel vor Augen, in den Ohren, in dem Herz tragen soll. Yahweh ist einer. Und er ist dein Gott. Und ihm sollst du folgen. Auf ihn sollst du hören. Und was hat Israel immer und immer wieder gemacht? Ja, sie haben sich bei den Baalen rumgetrieben. Weil die hatten irgendwie nochmal einen ganz anderen Glauben. Da gab es mehr Action, da gab es mehr Fleisch, da gab es mehr Sinneslust. Immer wieder sind sie zu den Baalen gegangen, haben ihn geopfert, weil die haben fette Rendite versprochen. Wie nur 2% für dein Geld. Bei mir kriegst du 5, 7, 10%. Das sind die Baale bis zum heutigen Tage. Sie versprechen dir eine Gewinnoptimierung in deinem Leben. Leg dein Geld so und so an, dann hast du aber richtig Benefit. Du bist doch nicht blöd. Die Auseinandersetzung geht bis zum heutigen Tage mit den Baalspriestern. Und das war eben auch das Thema Israels damals. Immer wieder sind sie zu den Baalen gegangen, weil man da dann ja irgendwie den Versprechungen geglaubt hat und gesagt hat, naja, wenn ich das mache, dann geht es mir besser. Wenn ich so investiere, dann habe ich mehr Benefit davon. Das ist eine Prägung, die wir bis zum heutigen Tage auch kennen und wovon unsere Kultur auch durch und durch geprägt ist und woran wir auch untergehen werden. Und Israel ist immer wieder dahin marschiert. Und das war dieser geistliche Ehebruch, den sie betrieben haben. Sie haben rumgehurt, sind fremdgegangen. Und da geht es nicht um irgendwie andere Frauen oder andere Männer, sondern da geht es um die anderen Götter. Immer wieder hat sich Israel auf den Weg gemacht und ist den Verlockungen erlegen. Und es waren ja auch gewaltige Verlockungen. Und tun wir mal nicht so, als wären wir damals besser drauf gewesen und hätten gesagt, interessiert mich nicht. Sondern Jahwe, du bist mein Gott, du allein, auf dich will ich hören. Wie viele Anlageberater und Coaches haben wir eigentlich für unser Leben, die eben nicht danach gucken, was Gott sagt, sondern die danach gucken, ja, was dieser, jener Anlageberater uns rät. Und wir fallen darauf rein und merken gar nicht, wie wir als Nation, wie wir als Menschheit auch daran Schaden nehmen und kaputt gehen, weil wenn wir alle nur darauf aus sind, gewinnoptimiert und maximiert zu leben, dann können wir nicht überleben als Menschheit, dann werden wir Schaden nehmen. Dann werden wir am Ende der Leiter dann das, was wir haben, mit Zähnen und Klauen und mit Waffen und was weiß ich was verteidigen. Aber das wird keine Zukunft haben. Und Israel ist immer wieder dieser Gefahr erlegen. Und das ist eine Gefahr, die wir bis zum heutigen Tage auch kennen und wo ich auch sagen muss, auch ich erliege ihr immer wieder. Das Glitzernde und das Faszinierende, das ist oft das, was mich anzieht. Erfolg ist oft das, was mich anzieht. Man wäre doch auch blöd, wenn man es anders macht. Wir haben Ansehen in dieser Welt, wenn wir zu den Erfolgreichen und Schönen gehören. Und auch ich lasse mich immer davon wieder blenden und anziehen. Und das ist das, was die weisen Männer und Frauen in Israel sagen. Das ist ein Grund für euren Untergang, euer geistlicher Ehebruch. Ihr geht fremd und fragt nicht danach, was Yahweh Eloheinu, der dein Gott ist, der eine und einzige dazu zu sagen hat. Deswegen, ich werde euch mit diesem Begriff auch in diesem Jahr öfters mal so ein bisschen malträtieren, habe mich das ja vor 2-3 Wochen in der Vorbereitung auf die Predigt so fasziniert. Deswegen müssen wir mehr Bibeln als googeln. Da haben wir aber auch in der Bibelstunde dann auch schon die passende Lösung. Man kann ja auch Google fragen, was die Bibel dazu sagt. Manches kann man auch miteinander verbinden. Aber die Frage ist, wen frage ich in meinem Leben nach dem, was für mich und für unser Leben wichtig und wesentlich ist? Und Israel, und es geht nicht darum, und da zählt das ganz genau, ein Finger zeigt dahin, wo mindestens 3 zeigen in die Richtung. Israel hat auf die anderen Götter gehört, ist denen nachgelaufen, wie ein räudiger Hund. Das ist der erste Grund, was immer wieder auftaucht. Und der zweite Grund für den Niedergang, sagen die Weisen und Gelehrten, ist die soziale Ungerechtigkeit in eurem Land. Ihr schert euch nicht um die Witwen und Waisen. Ihr guckt danach, dass es euch gut geht, dass ihr genug habt. Und die Witwen und Waisen, die Armen und Elenden, die Sklaven, die Verfolgten, die in eurem Land sind, die interessieren euch nicht. Ja, das merkt man dann eben oft an der Frage, wenn ich mir ein neues Sofa kaufe, was mache ich mit dem alten? Ja, und die Frage ist dann immer, schmeiße ich es weg oder spende ich es der Gemeinde? Oder gebe ich es an jemand weiter, der es vielleicht gebrauchen könnte? Ja, verständlich und gut. Aber wenn wir zu einer Kultur werden, die am Ende den Armen nicht mehr im Blick hat, die Witwen und Waisen nicht mehr im Blick hat, die Verfolgten nicht mehr im Blick hat und sie nur abspeist mit dem, was ich eigentlich nicht mehr brauche, weil ich es mir ja neu kaufen konnte, dann ist das etwas, was Yahweh Eloheinu nicht gefällt. Es gefällt ihm nicht. Und in Israel ist dieses Bewusstsein entstanden. Dann mehr und mehr, also einmal durch die Jahrhunderte hindurch, aber dann auch zum Ende hin. Es ist etwas schiefgelaufen und sie haben danach gefragt, was ist es denn? Und für Israel war es dann klar, sind diese beiden Dinge. Der geistliche Ehebruch und die soziale Ungerechtigkeit. Wie viel weiter sind wir eigentlich nach 2,5 Jahrtausenden gekommen nach dieser Katastrophe? Wie viel weiter bin ich eigentlich gekommen, 2000 Jahre nach Christi Geburt, wo ich sage, Herr, du bist mein Gott, du bist mein Herr und dir will ich folgen. Ein Land, was aufhört, nach Gott zu fragen und was er über das Leben zu sagen hat, das wird ein Land werden, wo die Dinge am Ende wirklich aus dem Ruder laufen. Und mir geht es da gar nicht so sehr darum, ein Bekenntnisstaat zu haben. Ich will keinen christlichen Gottesstaat haben. Das führt in eine noch größere Katastrophe. Aber wenn niemand mehr da ist im Land, der nach Gott fragt, ernsthaft, dann geht die Sonne nun wirklich unter. Und dieses nach Gott fragen kann ich den Politikern ins Stammbuch schreiben. Ich kann auch sagen, es gibt doch 2 Parteien, die haben den Christusnamen irgendwie in ihrem Parteinamen. Sollen sie doch mal machen. Wäre schön. Es wäre schön, wenn die, die als Retter des christlichen Abendlands auftreten, auch wirklich ab und zu mal die Bibel lesen und ein bisschen mehr Bibeln, um zu gucken, was da drin steht. Wäre schön. Aber es ist wieder so, und drei Finger auf mich. Was ist, wenn wir nicht mehr danach fragen, Herr, wie siehst du eigentlich das, was wir hier machen? Wir als Familie, als Gemeinde, als Kirchen, was sagst du dazu? Und ich glaube, dass Gott bis zum heutigen Tag spricht und mit uns, mit mir ins Gespräch kommen will. Über unser Leben, nicht über theologische Spezialfragen, sondern über unser Leben, über mein Leben. Und Israel hat eine belebte Geschichte hinter sich bis zu diesem Jahr 587. Eine bewegte Geschichte voller Auf und Ab. Geschichte voller Tränen der Trauer und Tränen der Freude. Aber am Ende lag es an diesem Punkt in Schutt und Asche. Wollen wir es so weit kommen lassen in unserem Land? Wollen wir dahin kommen? Man hat es früher als Strafe verstanden, aber wisst ihr, das ist keine Strafe. Nein, das ist die Frucht, die man essen muss, weil das der Same war, den man gesät hat. Was glaubst du eigentlich, was aus Menschen wird, aus jungen Menschen, aus noch formbaren Menschen in dieser Welt, wenn sie andauernd hören, wir müssen aufrüsten, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen kämpfen, wir müssen uns verteidigen. Glauben wir eigentlich, das geht spurlos an den Kindern, an den Seelen unserer Kinder vorbei? Nein, die übernehmen das. Und das fängt dann an in der Kita. Das geht dann weiter in den Schulen. Dass wir das ausbaden müssen, was wir gesät haben. Und von daher, natürlich nach menschlicher Logik, sollte man dies oder jenes machen. Aber Herr, fragen wir doch, oder? Ist das auch deine Logik? Ist das auch deine Sicht, die du auf die Dinge hast? Du sollst nicht töten. Zählt das? Wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Zählt das? Selig sind, die Frieden stiften. Zählt das noch, Herr? Oder hat sich das auch bei dir geändert? Ich habe das von meinem Herrn noch nicht gehört, dass sich hier etwas geändert hat. Und deswegen müssen wir wieder neu lernen, auch hinzuhören, gerade in diesen Tagen. Was sagt denn Gott zu dem, was uns so bewegt? Israel lag in Trümmern. Und viele Nationen dieser Welt liegen immer wieder in Trümmern. Nicht, weil Gott sich straft, weil sie so gottlos sind. Das ist nicht unser Bild. Aber ich glaube, weil wir einfach das essen müssen, was wir auf den Herd gestellt haben. Und das ist bitter und tödlich, ungenießbar und unmenschlich. Und an dem Punkt war Israel. Aber dann, so sagt es Jeremia, ein Prophet der damaligen Zeit, inmitten dieser Katastrophe hinein. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das hat Israel vor 2.500 Jahren gehört, Und das dürfen wir hören heute, auch gerade in den Situationen, wo vielleicht das, was wir unser Leben nennen, vielleicht sogar in Trümmern liegt. Da ist ein Gott, der Zukunft und Hoffnung hat und Gedanken des Friedens. Möge in unserem Land, möge in unserer Welt, möge in unserer Gemeinde und möge in mir dafür ein offenes Ohr sein, dass da ein Gott sei, der Gedanken des Friedens für uns hat.